Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Unfassbar lange lebt der Schriftsteller Salman Rushdie schon mit dem Todesurteil, das der iranische Religionsführer Ayatollah Khomeini 1989 über ihn verhängte. Seitdem wurde er bewacht, hielt seinen Aufenthaltsort geheim und meidet die Öffentlichkeit weitestgehend. Bücher allerdings schreibt Rushdie weiter und in den USA lebt er die letzten 20 Jahre ohne Personenschutz. Doch bei einem Auftritt im August letzten Jahres sprang ein maskierter Messerstecher auf die Bühne und verletzte ihn lebensgefährlich. Rushdie überlebte, verlor aber ein Auge und hat mit mehreren gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen. Auf der Frankfurter Buchmesse wird er in wenigen Wochen den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten und nur einen öffentlichen Termin wahrnehmen. Hören Sie aus diesem Anlass eine Sendung aus dem Jahr 1999. Joachim Scholl blickt zurück auf die ersten 10 Jahre nach der Fatwa gegen Salman Rushdie. Auf Drohungen, Morde und Reaktionen. Auf einen Angriff auf die Freiheit der Kunst und des Wortes. Einen Angriff auf einen Mann, der bewundernswert standhält. Noch immer.
Am Tag seiner Entlassung aus dem Krankenhaus schritt Gibril, von der Polizei eskortiert, durch die riesige Menge, die sich versammelt hatte, um sowohl seine als auch ihre eigene Rettung zu feiern, stieg in seinen Mercedes und bedeutete dem Fahrer, alle Verfolgerfahrzeuge abzuschütteln, was 7 Stunden und 55 Minuten dauerte. Und am Ende des Manövers wusste er, was zu tun war. Vor dem Touch-Hotel stieg er aus der Limousine. Ohne nach rechts oder links zu blicken, ging er direkt in den großen Speisesaal, zu dem Buffettisch, der unter der Last der verbotenen Speisen ächzte, und belud einen Teller mit allem, mit Schweinswürstchen aus Wiltshire und Räucherschinken aus York und Speckscheiben aus weiß Gott woher, mit den Rippchen seines Unglaubens und mit Schweinshaxen der Weltlichkeit. Und dann stand er mitten im Saal, während Fotografen aus dem Nichts auftauchten, und begann, so schnell wie möglich zu essen und sich die toten Schweine so hastig in den Mund zu stopfen, dass ihm die Speckscheiben aus den Mundwinkeln hingen. Er blickte von seinem Teller auf und merkte, dass eine Frau ihn beobachtete. Ihr Haar war hell, fast weiß, und ihre Haut hatte die Farbe und Durchsichtigkeit von Gletschereis. Sie lachte ihn an und drehte sich weg. »Kapieren Sie nicht«, rief er ihr nach und spuckte dabei Wurststückchen aus. »Kein Donnerschlag, das ist das Entscheidende.«
Ein Muslim verliert seinen Glauben. Der in ganz Indien berühmte und verehrte Schauspieler Gibril Farishta, Darsteller vornehmlich in religiösen Filmen, wird während eines Krankenhausaufenthalts zum Ketzer. Indem er sich mit dem für Muslime verbotenen Schweinefleisch den Bauch vollschlägt, fordert er seinen Gott heraus. Nichts passiert. Später wird dieser Gibril Farishta von Träumen heimgesucht werden. Träumen, in denen er zum Ursprung seiner Religion zurückkehrt, in der Gestalt jenes Engels, der dem Schauspieler seinen Namen gibt, Gibril, Gabriel. Er wird dem Propheten Mohammed begegnen und ihm die Botschaft des Glaubens vermitteln, die heiligen Verse des Koran. Doch ist Gabriel wirklich der Engel? Und sind die Verse wirklich heilig? Nein, der da sprechen wird, ist ein ganz anderer. Die Verse sind nicht heilig, sie sind satanisch. Mohammed fällt darauf herein. Soweit die Geschichte des Traums. Aber ist das tatsächlich passiert oder alles nur erfunden? Es ist eine Legende, ein Mythos und damit wahr und unwahr zugleich. Es ist Literatur.
14. Februar 1989, Teheran.
Ich informiere hiermit das stolze islamische Volk der Welt, dass der Autor der satanischen Verse, die gegen den Islam, gegen den Propheten und den Koran gerichtet sind, sowie alle, die an der Publikation beteiligt sind und den Inhalt kennen, zum Tode verurteilt sind.
14. Februar 1989, London.
Es war am Valentinstag, der für mich seither leider eine ganz andere Bedeutung hat. Seltsamere Valentinsgrüße kann man wohl nicht bekommen. Ich war in meinem Arbeitszimmer, als mich so gegen 10 eine Journalistin von der BBC anrief. Ich erinnere mich noch, wie sie sagte, wie fühlt man sich denn, wenn man vom Ayatollah Khomeini zum Tode verurteilt worden ist? So erfuhr ich von der Sache. Sie fragte dann, ob sie ein Statement von mir haben könnte für eine Radiosendung. Und ich weiß nicht mehr, was ich sagte, aber irgendwas habe ich gesagt. Danach rannte ich die Treppen runter zu meiner Frau Mary Ann. Und unsere erste Reaktion war buchstäblich, den Rollladen runterzulassen und die Tür abzuschließen. Wir waren beide furchtbar ängstlich. Ich hatte an diesem Tag eine Verabredung mit der CBS. Ich sollte an einer Fernsehshow teilnehmen, live. Sie schickten einen Wagen. Im Fernsehen aufzutreten war eigentlich das Letzte, was ich jetzt machen wollte. Aber ich wollte die Leute auch nicht enttäuschen. Ich war damals noch naiv. Ich hatte noch nie eine Morddrohung bekommen. Also stieg ich ins Auto und wir fuhren weg. Das war letztendlich genau das Richtige, denn so waren wir weg, als die Weltpresse über uns hereinbrach. 10 Minuten nach der Abfahrt waren circa 75 Fernsehteams vor unserem Haus, filmten sorgfältig die Hausnummer ab, damit auch garantiert jeder wusste, wo ich wohnte. Zitternd kam ich inzwischen im CBS-Studio an. Ich weiß noch, wie ein Journalist mich zu trösten versuchte. »Machen Sie sich keine Sorgen«, sagte er, »Khomeini verurteilt jeden Tag Leute zum Tode und nie passiert was. Den amerikanischen Präsidenten verurteilt er jede Woche zum Tod.« »Oh prima«, dachte ich, »alles nur heiße Luft.« Dann kam das Interview und es sollte für lange Zeit das letzte sein.
Das ist eine Katastrophe von so ungeheurem Ausmaß gewesen, dass ich alles neu überdenken musste. Irgendwann allerdings ist mir klar geworden, so ist doch der momentane Zustand unserer Welt nach den Veränderungen der letzten Jahre. Wir alle müssen doch immer wieder überdenken, was unsere politischen Standpunkte sind und sein sollten.
Vorbericht.
Salman Rushdis Roman »Die satanischen Verse« erscheint am 21. September 1988. Der britische Autor indischer Abstammung ist bereits berühmt. Für seinen 1981 erschienenen Roman »Mitternachtskinder« erhielt er mehrere Literaturpreise. Das Buch wurde zum Weltbestseller. Die Rechte an den satanischen Versen lässt Rushdie versteigern. Den Zuschlag erhält der Viking Penguin Verlag für die sensationelle Summe von $850.000. Der Sekretär des islamischen Scharia-Rats in London verlangt von der britischen Regierung das Verbot des Romans. In mehreren Ländern kommt es zu Protestdemonstrationen. In Südafrika, Saudi-Arabien, Pakistan und Indien wird das Buch mit der Begründung der Gotteslästerung auf den Index gesetzt. Überall in der islamischen Welt kommt es zu Bücherverbrennungen.
Am 17. Januar 1989 versammeln sich in der englischen Stadt Bradford, wo mehr als 40.000 Muslime leben, Demonstranten vor dem Rathaus. Auf einem Podest werden Exemplare der satanischen Verse mit Spiritus übergossen und angezündet. Die Menge fordert Rushdis Verlag auf, den Roman vom Markt zu nehmen und einzustampfen. Sher Assam, der Vorsitzende des muslimischen Rats der Moscheen in Bradford, über die Empörung seiner Glaubensgenossen.
Well, there are allegations that this, the verses of Quran was not the word of Allah. In fact, it was difficult for Prophet Muhammad, peace be upon him.
Das Buch behauptet, der Koran ist nicht das Wort Gottes, sondern dass der Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, Schwierigkeiten gehabt habe zu unterscheiden, ob es Allahs Stimme war oder die des Satan. Das ist eine schwere Beleidigung für alle Muslime und kann nicht hingenommen werden. Ich bin mir sicher, dass jeder, der das Buch gelesen hat, es verurteilt. Und würden wir es zulassen, dass man es weiterhin liest, würde es unter den Muslimen zu großer Enttäuschung und Wut kommen. Das wäre eine schwierige Situation für uns.
Aus literarisch-ästhetischer Sicht sind die satanischen Verse eine Form der sogenannten Mythopoiesis, das heißt die Nachdichtung und gleichzeitige Umdeutung einer mündlich überlieferten, nicht schriftlich fixierten Sage. Ein Verfahren, das die Romantiker im 19. Jahrhundert entwickelten und das seither einen festen Bestandteil vor allem der europäischen Literatur bildet. Rushdie beruft sich dabei vor allem auf den romantischen englischen Dichter William Blake, der in einem Gedicht den christlichen Schöpfungsmythos neu interpretierte. In unserem Jahrhundert sind es berühmte und anerkannte Autoren, die in diesem Sinn mythologische Quellen für ihre Werke benutzt und verfremdet haben. James Joyce, Ezra Pound, T.S. Eliot, in Deutschland Hermann Broch und Thomas Mann. Formal gehört Salman Rushdie in diese noble Reihe der klassischen europäischen Moderne. Auch mit seinem Mythenverständnis steht er in einer strikt abendländischen Tradition.
I also want to say something about how I understand the word myth.
Ich möchte erläutern, was ich unter dem Begriff Mythos verstehe. Ich glaube, man kann sich nicht hinsetzen und an der Schreibmaschine einen Mythos erfinden. Ein Mythos ist eine kollektive Erfahrung einer Gesellschaft. Ein Mythos entsteht durch die Bedeutung, die ihm eine Gesellschaft zuweist. Auf der anderen Seite ist ein Mythos eine Religion, an die die Menschen nicht mehr glauben. Die griechische Mythologie war zu ihrer Zeit keine Mythologie, sondern die griechische Religion. Ebenso ist es mit der römischen Mythologie. Mir kommt es nun so vor, dass ich von einem Ort her stamme, wo Mythen keine Mythen sind, sondern immer noch eine Religion, an die man nicht aufgehört hat zu glauben. Dass Gott hier noch nicht tot ist, stellt den Schriftsteller vor interessante Probleme und Möglichkeiten.
Im aktuellen Disput um die satanischen Verse zählen solche ästhetischen Überlegungen jedoch nicht. Das Wort Gottes ist nach islamischem Verständnis kein Mythos, mit dem man spielt, sondern ein religiöses Tabu. Rushdie hat es verletzt. Salim Abdullah, Vorsitzender des Islamischen Rats für die Bundesrepublik Deutschland, erläutert den Fall.
Zunächst einmal ist das die dichterische Freiheit von Herrn Rushdie. Das muss man einfach so sehen, denn sie kommt ja in der islamischen Geschichte nicht vor, auch im Koran eigentlich nicht. Ich glaube, dass was ein Muslim dabei empfindet, ist einfach, dass hier Gott etwas unterstellt wird, dass er es zulässt, dass der Satan Mohammed verführt, ihm Verse eingibt, die Mohammed dann auch noch weitergibt. Ich glaube, da liegt es einfach. Denn wir müssen Folgendes sehen. In dieser Erlaubnis für den Satan, die Menschen zu verführen, steht ja die Verheißung drin, du wirst die nicht verführen, die an mich glauben. Also unterstellt man Mohammed für einen Augenblick in diesem Buch, er sei ein Ungläubiger. Und ich glaube, da liegt es eigentlich. Ich weiß nicht, ob das den einfachen Menschen, die irgendeiner Parole nachlaufen gegen Rushdie, bewusst ist. Aber fest steht, da liegt die Krux, dass Mohammed hier einen aus der Segnung Gottes ausscheiden muss, in das Gewand eines Ungläubigen schlüpft und dann etwas verkündet, was nicht Gottes ist, als Gottgesandter. Undenkbar.
Das theologisch Undenkbare ist das Unsagbare. Dagegen wehrt sich Rushdie. In zahlreichen Interviews verteidigt er seine literarische Interpretation.
In my view, for example, there's a very important distinction between, for example, Muhammad and Christ.
Aus meiner Perspektive ist da zum Beispiel die wichtige Unterscheidung, die man zwischen Mohammed und Jesus Christus treffen muss. Die Christen glauben, dass Christus eine göttliche Person ist, der Sohn Gottes. Wenn man also Kritik an Jesus Christus übt, greift man die Gottheit an. Das gibt es in diesem Sinn im Islam nicht. Die Lehre sagt, Mohammed ist nur ein Mensch, eine historische Figur. Und er selbst hat gesagt, macht euch kein Bild von mir, denn wenn ihr das tut, werden die Menschen das Bild anbeten. Deshalb gibt es auch keine zeitgenössischen Bilder des Propheten. Er selbst hat betont, immer nur der Bote gewesen zu sein. Er sagte, betet die Botschaft an, nicht den Überbringer. Wenn ich also von Mohammed als historischer Figur, als Mensch mit Fehlern spreche, der gegen die Versuchung des Teufels kämpft und sie überwindet, ist das für mich keine Respektlosigkeit oder Verkleinerung seines Ansehens.
Am 12. Februar gibt es die ersten Toten. Im pakistanischen Islamabad versuchen 2000 Demonstranten, die amerikanische Botschaft zu stürmen. Aus Protest gegen die bevorstehende Veröffentlichung der satanischen Verse in den Vereinigten Staaten. Die Polizei schießt, 5 Menschen sterben, über 100 werden verletzt. Die Bilder gehen um die Welt, auch im iranischen Fernsehen werden sie gezeigt. 2 Tage später verkündet Ayatollah Khomeini den Bann über Rushdie und sein Buch, die sogenannte Fatwa. Die westliche Welt lernt ein neues Wort, Salim Abdullah.
Die Fatwa ist ein religiöses Dekret. Das bedeutet, dass ein Gelehrter über einen bestimmten Fall nachdenkt und dann zu einer Entscheidung kommt, diese schriftlich niederlegt. Das ist eine Fatwa, die zunächst einmal nur für ihn gilt. Wenn sich aber mehrere Gelehrte, meinetwegen in einem Land, zu dieser Fatwa bekennen, dann ist diese Fatwa auch für das Land gültig. Und wenn nun alle Gelehrten der islamischen Welt sich zu einer solchen Fatwa bekennen, dann ist sie unfehlbar. Das heißt aber, dass unser Prophet Mohammed etwas dazu gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, meine Gemeinde wird nie in einem Irrtum übereinstimmen. Er rechnet also damit, dass die Muslime sich nicht einig werden über so etwas, damit die Einzigartigkeit des Korans auch bestehen bleibt.
Frage: Was ist das Gegenteil von Glaube? Nicht Unglaube. Zu endgültig, gewiss, hermetisch. Selbst eine Art Glaube. Zweifel. Die menschliche Befindlichkeit. Aber wie steht es mit den Engeln? Haben Sie je Zweifel gehegt? Durchaus. Eines Tages forderten Sie den Willen heraus. versteckten sich murrend unter seinem Thron, wagten es, verbotene Fragen zu stellen. Antifragen. Ist es richtig, dass? Könnte man nicht einwenden, dass? Freiheit, das alte Antistreben. Selbstverständlich beschwichtigte er sie, unter Einsatz von Management-Talent à la Gott. Schmeichelte ihnen. Ihr werdet das Werkzeug meines Willens auf Erden sein. Der Erlösungsverdammung der Menschen, etc. pp. Und simsalabim, Einspruch Ende, die Heiligenscheine wieder aufgesetzt, zurück an die Arbeit. Engel sind leicht zu besänftigen. Man macht sie zu Werkzeugen und sie tanzen nach deiner Pfeife. Der Mensch ist da eine härtere Nuss. Imstande, alles zu bezweifeln, sogar das, was er mit eigenen Augen sieht. Das, was hinter den eigenen Augen vor sich geht, das, was hinter geschlossenen Glotzern ausgebrütet wird, wenn sie schwerlitrig zufallen. Engel haben nicht gerade einen eisernen Willen. Einen Willen haben heißt widersprechen, sich nicht unterwerfen, anderer Meinung sein. Ich weiß, hier spricht der Teufel. Scheitern, fällt Gibril ins Wort.
Am 15. Februar, dem zweiten Tag der Fatwa, setzt ein iranischer Geistlicher ein Kopfgeld auf Salman Rushdie aus. 3 Millionen US-Dollar für jeden Iraner, 1 Million für jeden Ausländer, der Rushdie tötet. Wenn ein Gläubiger dabei ums Leben kommt, gilt er als Mörderer. Schon am nächsten Tag wird das Kopfgeld verdoppelt. In Teheran versammeln sich Tausende von Demonstranten und bewerfen die britische Botschaft mit Steinen. Der iranische Außenminister ruft alle islamischen Staaten dazu auf, britische und amerikanische Kultureinrichtungen zu schließen. Alle Bücher von Rushdies Verlag Viking Penguin werden im Iran verboten.
Die westliche Welt reagiert zunächst entsetzt auf den Mordaufruf Khomeinis. Die Regierung Großbritanniens stellt den britischen Staatsbürger Salman Rushdie unter Polizeischutz und droht mit diplomatischen Konsequenzen, wenn das Urteil nicht umgehend aufgehoben werde. In Bonn wird der iranische Botschafter ins Auswärtige Amt zitiert. Außenminister Genscher ruft den deutschen Geschäftsträger im Iran zur Berichterstattung in die Bundesrepublik zurück. Am 18. Februar entschuldigt sich Rushdie in einem Statement dafür, mit seinem Buch »Religiöse Gefühle« verletzt zu haben. Verschiedene islamische Religionsführer begrüßen diese Geste. Der Iran interpretiert Rushdis Appell als zusätzliche Beleidigung des Islam. Die Fatwa wird aufrechterhalten. Am 20. Februar veröffentlicht die Europäische Gemeinschaft eine Erklärung, in der das iranische Vorgehen in schärfster Form verurteilt wird. Gleichzeitig werden die Botschafter und Geschäftsträger der 12 EG-Staaten aus dem Iran abberufen, zunächst nur zu Konsultationen. Norwegen und Schweden schließen sich dieser Aktion an. Einen Tag später zieht der Iran im Gegenzug seine Botschafter aus allen Ländern der EG ab. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Perez de Cuellar, appelliert an den Iran, das Todesurteil zurückzunehmen. Die UNESCO formuliert einen Aufruf zur weltweiten gegenseitigen religiösen Toleranz.
In den islamischen Staaten halten die Proteste gegen die satanischen Verse und ihren Autor an. Indonesien, Singapur, Thailand, Syrien und Tansania verbieten das Buch. Es gibt weitere Tote. In Bombay werden bei einer Anti-Rushdie-Demonstration 10 Menschen von der Polizei erschossen und über 50 verletzt. In Karachi stirbt ein Sicherheitsbeamter bei einem Bombenanschlag auf die Bibliothek des British Council. Auch in London, Paris, Rotterdam und New York demonstrieren Muslime gegen das Buch. Im kalifornischen Berkeley explodiert die erste Bombe in einem Buchladen, der Rushdies Roman verkauft. In den folgenden Monaten kommt es zu weiteren Attentaten auf Geschäfte in Großbritannien, Amerika und Australien.
Schriftsteller aus aller Welt solidarisieren sich mit Salman Rushdie. Einen Tag nach der Verkündigung der Fatwa gründen Autoren, Verleger, Journalisten und Menschenrechtsgruppen das Internationale Komitee zur Verteidigung von Salman Rushdie. Es wird sich zum stärksten Anwalt für den verfolgten Autor entwickeln. Am 24. Februar veranstaltet das Penn-Zentrum in den Vereinigten Staaten eine öffentliche Lesung aus den satanischen Versen. 24 deutsche Autoren adressieren eine Protestnote an Bundeskanzler Kohl und fordern die Bundesregierung zu Maßnahmen gegen den Iran auf. Die Frankfurter Buchmesse schließt iranische Verlage von der Teilnahme bis auf Weiteres aus. Am 2. März erscheint in 16 Ländern in ganzseitigen Anzeigen überregionaler Zeitungen eine Erklärung von über 1000 Intellektuellen gegen die Fatwa. Zu den Unterzeichnern gehören auch zahlreiche Journalisten und Schriftsteller aus islamischen Staaten.
Es sind nicht nur muslimische Intellektuelle, die gegen das Urteil des Ayatollah Khomeini protestieren. Im Tumult der Proteste für und wider die satanischen Verse wird überhört, dass auch verschiedene geistliche Führer des Islam die iranische Vorgehensweise offen missbilligen. Der Anschein, alle Muslime seien sich einig in der Verdammung Salman Rushdis, täuscht. Khomeinis Fatwa ist durchaus umstritten. Salim Abdullah.
Das ist ja nicht mal ein Gesetz, sondern es ist die Erklärung eines Gelehrten, der der Meinung ist, Rushdi habe den Tod verdient und er hat das in einem religiösen Dekret niedergelegt. Das gilt aber nicht für die islamische Welt. Der Iran hat es übernommen, also gilt es für den Iran, allenfalls noch für die Schiiten, die überall in der Welt verstreut leben. Aber das macht aus, wenn ich jetzt diesen Schiismus im Iran, die Staatsreligion, die Ibn al-Scharia nehme, macht das etwa aus 3% der Muslime der Welt. Aber ich weiß kein anderes Gremium auf dieser Welt, das sich dazu bekannt hätte.
Salim Abdullah war bis zum Herbst vergangenen Jahres Vertreter des Islamischen Weltkongresses bei den Vereinten Nationen. Auch in diesem Gremium, so berichtet er, waren die Reaktionen im Frühjahr 1989 kaum im Sinne des Iran.
Es war interessant, dass man überall betroffen war, aber dass man eigentlich nicht gerne ansprach. Man hatte es gern vom Tisch. Das heißt, ich habe weder im Islamischen Weltkongress selbst noch irgendwo irgendwelchen Aufruhr erlebt, sondern auch keine Aufgeregtheit, sondern man hat darüber diskutiert, über dieses Buch und hat natürlich einmütig gesagt, das ist eine Verleumdung des Propheten, aber man hat in der Tat gesagt, wenn überhaupt, dann müsste ein ordentliches Scharia-Gericht darüber befinden und der Aufruf nun eines Geistlichen und dann auch noch mit einer Fatwa ist eigentlich nicht etwa nicht überzogen, sondern ist nicht rechtens.
Der Fall Rushdi klärt die Fronten innerhalb der islamischen Welt. Radikaler religiöser Fundamentalismus auf der einen Seite steht im Bekenntnis zu säkularen Prinzipien wie der Meinungsfreiheit, das viele Muslime teilen, unversöhnlich gegenüber. Salim Abdullah, der selbst Morddrohungen bekam, als er sich öffentlich gegen die Fatwa Khomeinis aussprach, bezeichnet die satanischen Verse zwar als Geschmacklosigkeit und lehnt das Buch entschieden ab, dennoch pocht er auf jene Toleranz, die seiner Ansicht nach dem Wesen des Islam gemäß ist.
Ich lebe in einer säkularen Welt und ich bilde mir ein, dass ich nach dem Koran lebe. Das ist also nun sehr wichtig, weil ich mir einbilde, nach dem Koran zu leben oder zumindest zu versuchen, nach ihm zu leben, bin ich gegen die Dramatisierung dieses Buches und auch dagegen, dass der Schriftsteller, der dieses Buch geschrieben wird, mit dem Tode bestraft werden soll oder gar verurteilt werden soll. Und da bin ich eben der Muslim, der in der säkularen Gesellschaft lebt, der sagt, es gibt andere Instrumentarien, man kauft es halt nicht oder irgendwie. Niemand ist ja gezwungen, es zu lesen. Nicht? Das ist für mich der Fall Rushdie eigentlich. Das heißt, es ist für mich nicht der Fall, zu dem er geworden ist, zu dem er wahrscheinlich auch werden musste, weil es einem alten Herrn in Teheran so gefiel. Und leider haben die meisten Muslime, die über dieses Buch eigentlich urteilen, es nie gelesen. Sie hätten es einmal lesen sollen. Und ich habe es nicht allein gelesen, sondern ich habe es sogar lesen lassen von Mitarbeitern, sezieren lassen. Was ist das denn nun eigentlich? Das rechtfertigt nicht mal einen Prozess, dieses Buch.
Im Aufruf zum Mord an Rushdie konzentriert sich der radikale religiöse Fundamentalismus, der die islamische Welt entzweit. Die gemäßigten Muslime werden von den Fanatikern als Verräter am Glauben, als Westler gebrandmarkt. Auch der Gießener Politikwissenschaftler Klaus Leggevi, der sich intensiv mit dem Islam und seinen Ausprägungen gerade im Westen befasst hat, sieht die Kontroverse um Rushdis Roman als exemplarischen Streitfall.
Der Fall Rushdie hat eine katalysierende Funktion im ganz klassischen Sinne. Das heißt, er bringt die islamischen Kulturen, Gesellschaften in ihren eigentlichen Heimatorten, Ursprungsorten, wie auch im Westen, in eine Entscheidungssituation. Die Lesart des Falles Rushdie ist in der Regel so, dass hier fundamentalistische Strömungen vermittelt über den iranischen Staatsterrorismus erfolgreich gewesen sind. Man kann den Fall Rushdie auch anders lesen, wenn es vielleicht auch zynisch klingt. Rushdie lebt. Rushdie hat die Drohungen, die gegen ihn gerichtet sind, nach wie vor bisher überlebt, weil nicht nur im Westen er in einer, wie ich finde, sehr unvollständigen Weise geschützt worden ist, sondern weil es auch in den islamischen Gesellschaften Kräfte gibt, die sagen, wir sind Muslime, aber wir akzeptieren diese Art des Staatsterrorismus gegen einen Dissidenten, Ketzer, Abweichler nicht. Das heißt, unter günstigen Bedingungen, und ich weiß nicht, ob die eintreten, es ist wie gesagt ein Kampf, der im Gange ist, unter günstigen Bedingungen kann der Fall Rushdie auch eine positive Wendung hin zu einem modernen Verständnis des Islam weisen, in der Weise nicht, dass der Islam sich so säkularisiert, wie es die westlich-christlichen Gesellschaften getan haben, aber dass eben auch dort moderne säkulare Strömungen eine größere Bedeutung gewinnen.
Nachdem Pamela ihn beschimpft und hinausgeworfen hatte, ging Jumpy Joshi zu Mr. Sufians Café Sha'andaar in der Brick Hall High Street und setzte sich, um zu überlegen, ob er wirklich solch ein Idiot war. Es war früh am Tag und das Café noch fast leer. Jumpy setzte sich mit einem Kaffee unter das schauderhafte Gemälde einer barbusigen Sagengestalt mit mehreren Köpfen und Wolkenstreifen, die ihre Brustwarzen verbargen. Lebensgroß und in Lachsrosa, Neongrün und Gold ausgeführt. Und weil noch kein Hochbetrieb herrschte, fiel Mr. Sufian auf, dass er niedergeschlagen war. »Hey, St. Jumpy«, rief er laut, »du machst ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. Regnet's in diesem Land nicht sowieso schon genug?« Jumpy wurde rot, als Sufian zu ihm herübergelaufen kam, der die kleine weiße Gebetsmütze wie üblich an der richtigen Stelle befestigt hatte und den Backenbart seit der kürzlichen Pilgerfahrt nach Mekka henna-rot färbte. Mohammed Sufian war ein stämmiger Bursche, mit dicken Unterarmen und einem mächtigen Bauch, ein überaus gottesfürchtiger und unfanatischer Gläubiger. Und für Joshi war er so etwas wie ein älterer Verwandter. »Hör mal, Onkel«, sagte er, als der Kaffeebesitzer sich zu ihm beugte, »hältst du mich auch für einen echten Idioten, oder was?« »Kommst du hin und wieder mal zu Geld?«, fragte Sufian. »Ich doch nicht, Onkel.« »Machst du hin und wieder mal Geschäfte? Import-Export? Im Stehausschank? Im Laden an der Ecke? Ich hab nie was von Zahlen verstanden. Und wo ist deine Familie?« »Ich hab keine Familie, Onkel. Ich bin ganz allein.« »Dann wirst du wohl ständig zu Gott beten, dass er dir in deiner Einsamkeit beisteht. Du kennst mich doch, Onkel. Ich bete nicht.« »Keine Frage«, meinte Sufian abschließend. »Du bist sogar ein noch größerer Idiot, als du denkst.« »Danke, Onkel«, sagte Jumpy Joshi und trank seinen Kaffee aus. »Du warst mir eine große Hilfe.«
Die satanischen Verse werden in allen Ländern, die sie veröffentlichen, zum Bestseller. Doch auch Verleger und Übersetzer sind von der Fatwa Khomeinis betroffen. Anonyme Mord- und Bombendrohungen sind in den Verlagen an der Tagesordnung. In den Vereinigten Staaten nehmen verschiedene Handelsketten Rushdies Roman aus den Regalen. In Frankreich wird das Buch unter dem Schutz des französischen Kultusministeriums publiziert. Am 17. Oktober 1989 erscheinen die satanischen Verse mit einer Startauflage von 100.000 Exemplaren in Deutschland. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von über 80 Verlagen und mehr als 100 Privatpersonen. Für den deutschen Kiepenheuer und Witsch Verlag, bei dem die Rechte an Rushdies Werk liegen, ist das Unternehmen zu riskant. Verlagschef Neven Dumont will die Sicherheit seiner Mitarbeiter nicht aufs Spiel setzen. Dies ist der Anlass für die Verleger Michael Naumann und Klaus Wagenbach, die Initiative zu ergreifen.
Daraufhin haben Michael Naumann und ich telefoniert mit Herrn Neven Dumont und haben dann eine im Verlagswesen ganz übliche Idee, eine mir auch sehr vertraute Idee, nämlich die einer kollektiven Ausgabe von möglichst vielen Verlagen vorgetragen. Es ist eine im Verlagswesen selten, aber doch öfters geübte Möglichkeit, nämlich die Anzahl, die strafrechtliche Anzahl der Veranstalter so groß zu machen, dass es sozusagen schwierig wird, einen Prozess gegen 300 Leute. Natürlich ist es schwieriger, einen Prozess gegen 300 Leute zu führen, als gegen einen. Das ist ein wirksames, selten angewandtes, aber wirksames verlegerisches Mittel. Das haben wir sozusagen modifiziert, hier angewandt und relativ schnell einen Kreis von dazu bereiten, Kollegen, zusammen.
Unter dem Verlagsnamen Artikel 19 werden die satanischen Verse veröffentlicht. Artikel 19 ist jener Paragraph der Allgemeinen Menschenrechtserklärung, in dem das Recht auf freie Meinungsäußerung festgeschrieben ist. Das Projekt funktioniert. Die Übersetzer bleiben anonym, es kommt zu keinen Anschlägen. Trotzdem stehen die Morddrohungen im Raum. Eine heikle Situation, auch für den im Umgang mit staatlicher Gewalt kampferprobten Wagenbach. Heute sagt er:
Wenn ich nicht ein so vielfach und immer rechtskräftig und natürlich immer wegen Büchern vorbestrafter Verleger gewesen wäre und so schwierige Situationen auch im Verlag gehabt hätte, als linker Verlag, der natürlich auch angegriffen wurde, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Trotz dieser biografischen Erfahrungen, die ich hatte, gab es einen mir besonders unheimlichen und mir sehr gefährlich erscheinenden Punkt, nämlich als Günter Grass und ich und noch einige andere eine öffentliche Lesung gemacht haben und eine öffentliche Vorstellung des Buches. Das war ja dieser berühmte Fall, wo Günter Grass dann aus der Akademie der Künste ausgetreten ist, wo uns der Akademiesaal verweigert wurde und wir dann mitten nach Kreuzberg, also immerhin in einem von vielen Muslimen bewohntes Gebiet gehen mussten, in einen Saal in der Hasenheide, da natürlich auf einem Podium saßen, vor einigen hundert Leuten, auch sehr erbitterten Leuten. Ich war als Linker zum ersten Mal froh, als ich in den Saal kam und es war so viele Polizei drin. Weil normalerweise ist mir Polizei natürlich nicht angenehm. In diesem ersten und erst seit vielen Jahren und mir innerlichen Fall war es mir sehr angenehm, dass viele Polizei waren, die auch alle sichtbar Waffen trugen.
In den ersten 5 Monaten seiner Verfolgung muss Salman Rushdie 56 Mal das Versteck wechseln. Rund um die Uhr wird er bewacht, ständig sind Sicherheitsbeamte um ihn herum. Seine Ehe mit der amerikanischen Schriftstellerin Marianne Wiggins wird an diesem Ausnahmezustand zerbrechen. Zum ersten Jahrestag der Fatwa gibt der Autor dem amerikanischen Magazin Newsweek ein Exklusivinterview.
Was ich am meisten vermisse, ist die Normalität. Auf der Straße herumzuspazieren, in einem Buchladen zu schmökern, einkaufen zu gehen oder ins Kino. Ich bin immer süchtig nach Kino gewesen. Und jetzt habe ich seit einem Jahr keinen Film mehr gesehen. Ich bin seit einem Jahr kein Auto mehr gefahren. Das habe ich auch immer gern gemacht. Und plötzlich muss ich ständig auf dem Rücksitz Platz nehmen. Diese kleinen, winzig scheinenden Dinge fehlen mir entsetzlich. Wenn man sie immer gewohnt ist, kommen sie einem unwichtig vor. Aber wenn sie mit einem mal weg sind, merkt man, dass das eigentliche Leben ist. Das wirkliche Leben. Es ist nicht so, dass mein Tag viel anders als früher verläuft. Ich stehe auf, setze mich an die Arbeit und abends hänge ich vor dem Fernseher. Schaue mir die schlechten Programme im Fernsehen an oder Videos. Und damit hat es sich schon. Außer, dass ich nicht allein bin, sondern stets eine Anzahl Gäste um mich habe. Menschen mit Schusswaffen.
Das große Medienecho um den ersten Jahrestag der Verfolgung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den oberen Rängen der Politik längst der Alltag eingekehrt ist. Bereits wenige Wochen nach dem Todesurteil hatte die EG ihren Mitgliedsländern freigestellt, die abgezogenen Botschafter wieder in den Iran zurückzusenden. Es kommt zu keinerlei Sanktionen, kein Land bricht die diplomatischen Beziehungen ab. Der Vatikan, mit der demokratischen Errungenschaft der Meinungsfreiheit schon historisch immer in Konflikt, distanziert sich zwar vom Mordbefehl Khomeinis, verurteilt die satanischen Verse aber umso schärfer als Blasphemie. Auch nach Khomeinis Tod am 3. Juni 1989 bleibt die Fatwa in Kraft. Die britische Regierung setzt Rushdie unter Druck, er soll sich mit Äußerungen und Manifesten zurückhalten, um das Leben der im Libanon festgehaltenen Geiseln Terry Waite und Tom Sutherland nicht zu gefährden. In öffentlichen Statements rücken die damalige Premierministerin Thatcher und ihr Außenminister Howe zudem von dem verfolgten Autor ab. Sie äußern ihr Verständnis darüber, dass die satanischen Verse Muslime in ihrem Glauben verletzen. Zunehmend werden politische Stimmen lauter, die nach den immensen Kosten für Rushdies Sicherheit fragen. Im September 1990 vereinbaren Großbritannien und Iran eine weitgehende Normalisierung ihrer Beziehung, auf der Grundlage, dass die iranische Führung zugesteht, keine direkten Aktionen von Regierungsseite gegen Rushdie zu planen und durchzuführen. Der Aufruf zum Mord bleibt davon unberührt. Klaus Leggewi.
Ich finde, der Westen, die westliche Politik, die westlichen Staaten, reden wir jetzt von denen, die Teil der Europäischen Union sind, ist gegenüber solchen totalitären oder posttotalitären Regimen, wie zum Beispiel im Iran, anpasserisch, feige und langfristig verstößt selbst Wirtschaftspolitik gegen die eigenen Interessen. Also, wenn Sie fragen, was ich mir gewünscht hätte, dann ist meines Erachtens die Rushdie-Affäre von einem derartigen Rang, dass man die diplomatischen Beziehungen mit diesem Land abbrechen muss, dass man die Handelsbeziehungen zumindest einfrieren muss. Ich weiß, dass diese Frage von unseren Regierenden nicht so eingeschätzt wird, dass sie in der Tat das für ein irgendwie kulturpolitisches Phänomen halten, was man am Rande sehen kann, neben den wirklich wichtigen Faktoren der Politik, wie Wirtschafts-, Außenwirtschaftspolitik, wie Geopolitik überhaupt, was die Stabilität der Region anbetrifft.
Hinter dem von Politikern beständig intonierten Plädoyer für Menschenrechte lauert die Realpolitik, die wirtschaftlichen und geostrategischen Interessen. Sie sind es, die letzten Endes den Ausschlag zum Handeln geben, in diesem Fall zum Nichthandeln. Auch nach Salim Abdullahs Ansicht zeugen die Reaktionen des Westens von Doppelmoral sowie einer eklatanten Fehleinschätzung der eigentlichen Ziele iranischer Politik.
Die deutsche Außenpolitik redet sich damit raus und ich glaube auch die übrige westliche Außenpolitik. Der Iran bewege sich wieder in Richtung Westen, er öffne sich und deswegen könne man. Und dann kommt immer wieder dieser Paukenschlag, aber die Sache Rushdie bleibt. Erstens, wenn der Westen wirklich auf diesen Freiheitsrechten, Meinungsfreiheit etc., wirklich für die ganze Welt pochen würde, diese Menschenrechte wirklich als Menschenrechte für alle Menschen ansehen würde, dann hätte man den Iran in wenigen Wochen in die Knie zwingen können. Ich denke noch immer an dieses Wort bei der Ölkrise, sie können das Öl ja nicht saufen. Das Zweite ist politisch dumm. Denn wieso hat man sich, wenn man mit dem Iran umgeht, nicht eigentlich mit dem befasst, was den Iran eigentlich ausmacht, nämlich die Religion, die Form des Schiismus, der dort Staatsreligion ist. Es gibt in dieser Religion eine eiserne Arkandisziplin, die es der Politik erlaubt, ihren wahren Absichten gegenüber dem Nicht-Schiiten zu verdecken. Das heißt, die Öffnung nach dem Westen bedeutet nicht, dass man von den Zielen der Weltrevolution ablässt, sondern man täuscht den Gegner und hat in der Theologie auch noch eine Rechtfertigung dafür.
Zum Jahreswechsel keimt die Hoffnung auf eine Beilegung der Affäre. An Heiligabend 1990 trifft Rushdie an einem geheimen Ort mit einflussreichen muslimischen Geistlichen zusammen, darunter der ägyptische Minister für religiöse Angelegenheiten. In dem Gespräch bedauert Rushdie erneut, dass er mit seinem Buch Muslime gekränkt habe. Er verspricht, keine Taschenbuchausgabe des Romans genehmigen zu lassen und bekennt sich zum Islam. Seine Gesprächsteilnehmer versichern dem Schriftsteller ihre Unterstützung, auf die Aufhebung der Fatwa hinzuwirken. 4 Tage später erscheint in der Londoner Times ein Text Rushdies unter dem Titel
»Warum ich den Islam umarme«. Die Wahl des Glaubens ist für jeden Menschen eine Gewissensentscheidung, die nach sorgfältigem Nachdenken und tief im Herzensinneren getroffen wird. Ich habe mich immer auf der Suche nach einem intellektuellen Verständnis der Religion befunden. Und Religion bedeutete für mich stets der Islam. Ich bin gewiss kein guter Muslim, aber ich kann jetzt zumindest sagen, dass ich überhaupt ein Muslim bin. Es ist ein großes Glück für mich, jetzt wieder Teil jener Gemeinschaft zu sein, deren Werte mir immer am nächsten standen. Ich habe eingewilligt, keine weiteren Übersetzungen der satanischen Verse zuzulassen und auch keine englischsprachige Taschenbuchausgabe, solange das Buch weiterhin Anlass zur Kränkung gibt. Ich werde mit meinem Verlag darüber diskutieren, ob es möglich ist, der existierenden Auflage einen Zusatz anzufügen, indem ich erkläre, dass mein Werk nicht als Angriff auf den Islam gemeint ist.
Rushdies Schritt wird von vielen muslimischen Gruppen in einer Welt mit Respekt aufgenommen, nicht jedoch im Iran. Aus Teheran verlautet lapidar, wenn Rushdie so tapfer sei, zu bereuen und zum Islam zurückzukehren, dann solle er sich mit derselben Tapferkeit auch auf seinen Tod vorbereiten. Die Fatwa wird erneut bekräftigt. Hassani Zanei, ein hoher iranischer Geistlicher, verdoppelt das Kopfgeld für Ausländer, eine offene Aufforderung an Söldner, das Urteil zu vollstrecken. Die britische Regierung verschärft die Sicherheitsvorkehrungen für Salman Rushdie. Von nun an bleiben die Positionen unverändert. Jede Erklärung Rushdis wird vom Iran gebetsmühlenartig mit dem Hinweis auf den Fortbestand der Fatwa beantwortet. Die Chance auf Verständigung ist endgültig dahin. Salim Abdullah erklärt die Hartnäckigkeit des iranischen Regimes.
Khomeini hat das gesagt. Khomeini war ein Freund Gottes. Khomeini ist Teil der iranischen Verfassung. Es heißt ja, beruht unter anderem auf und auf Imam Khomeini. Es wäre unmöglich, zumal man in Khomeini auch den Vorläufer des zu erwartenden Messias sieht, davon abzurücken, ohne ihn Lügen zu strafen. Das heißt, hier ist die Theologie des Iran in einen Zugzwang gekommen. Sie kann und darf um ihrer selbst willen nicht zugeben, dass hier ein unmenschlicher Akt vorliegt. Denn wenn er jetzt sagen würde, wir heben auf, dann kann er sich natürlich, kann Rafsanjani oder wer das nun auch immer sagt, er kann nicht sagen, naja, sondern er muss ja, ob mit Worten oder nicht mit Worten, eingestehen, Khomeini hat sich geirrt. Er darf sich aber nicht geirrt haben, denn sonst wäre seine ganze Sendung, sonst wäre der Tod von Hunderttausenden von Menschen, wäre vergeblich gewesen. Er könnte also sehr schnell zum Mörder, zum Tyrann befördert werden.
Manchmal wohnte ich in komfortablen Häusern. Manchmal hatte ich nur ein kleines Zimmer zur Verfügung, in dem ich nicht ans Fenster gehen durfte, um nicht von unten gesehen zu werden. Manchmal konnte ich nach draußen gehen. Dann gab es damit wieder Schwierigkeiten. Einmal musste ich ins Krankenhaus, um mir einen Weisheitszahn entfernen zu lassen. Später erfuhr ich, dass die Polizei Katastrophenpläne ausgearbeitet hatte, um mich zu entfernen. Ich wäre betäubt und in einem Leichensack, in einem Leichenwagen fortgeschafft worden. Ich freundete mich mit meinen Bewachern an und erfuhr viel über die internen Abläufe dieser Abteilung. Ich lernte, wie man merkt, wenn man auf der Autobahn verfolgt wird. Ich gewöhnte mich an das Schwermetall, das ständig herumlag, und ich lernte den Slang der Polizisten. Mein Name wurde nie benutzt. Ich war der Direktor. Ich bekam mit Dingen zu tun, die mir undenkbar fremd erschienen, ohne dass ich mich je an sie gewöhnt hätte. Etwas Groteskes ist meinem Leben zugestoßen, ein Verbrechen. Nie werde ich mich damit einverstanden erklären, dass das mein Normalzustand sein soll. Ich bekam Briefe, in denen es hieß: Gib auf, ändere deinen Namen, lass dich operieren, fang ein neues Leben an. Diese Möglichkeit habe ich nie in Betracht gezogen. Sie wäre schlimmer als der Tod. Ich will nicht das Leben eines anderen. Ich will mein eigenes Leben.
Im Sommer 1991 finden die Killer ihre Ziele. In Mailand wird Ettore Capriolo, der italienische Übersetzer der satanischen Verse, durch Messerstiche verletzt. Er überlebt. 8 Tage später wird der japanische Übersetzer Professor Hitoshi Igarashi in Tokio erstochen. Ein Sprecher der Pakistan-Vereinigung in Japan kommentiert den Mord. Heute haben wir uns gegenseitig gratuliert. Wir waren alle sehr glücklich. Auch in Großbritannien erklären Muslimführer ihre Zufriedenheit über das Attentat. Offizielle politische Reaktionen bleiben aus.
Am 18. November 1991 kommen die Geiseln Terry Waite und Tom Sutherland im Libanon frei. Damit fühlt sich Rushdie vom Stillhalteabkommen mit der britischen Regierung entbunden. Verstärkt tritt er nun in der Öffentlichkeit auf, um für seine Sache einzutreten. Im Frühjahr 1992 reist er in die Vereinigten Staaten, nach Spanien und Dänemark. Im Herbst kommt Salman Rushdie in die Bundesrepublik. Initiatorin des Besuchs ist die SPD-Bundestagsabgeordnete Thea Bock. Sie erinnert sich.
Es waren natürlich enorme Hindernisse zu überwinden. Die erste Frage war ja überhaupt, wie kommt er nach Deutschland? Und da eben alle Fluggesellschaften auch den Transport einschließlich Lufthansa abgelehnt haben, musste ein anderer Weg gefunden werden. Er konnte ja nicht von Großbritannien schwimmen. Und deshalb ist dann, ja gut, muss ein Privatflugzeug organisiert werden. Dieses musste auch bezahlt werden. Man musste Geldgeber finden. Dann das nächste Problem, das Sicherheitsproblem. Ich habe dann, als es klar war, dass ich ihn einladen will, mit der Bundespräsidentin, sozusagen meiner Dienstherrin gesprochen, habe ihr dieses mitgeteilt und gleichzeitig darum gebeten, ob sie nicht sich mal darum kümmern könnte, dass die Sicherheit eben gewährleistet ist. Ich kriegte aber von dort dann auch die Nachricht, dass er ja kein Staatsgast sei und sozusagen Bundesregierung nicht diese Sicherheitsstufe 1+ garantieren kann. Ja, daraufhin hat dann das Land Nordrhein-Westfalen, der Herr Innenminister Schnorr, gesagt, gut, Bonn liegt in Nordrhein-Westfalen, dann mache ich es. Und ich muss auch an dieser Stelle nochmal sagen, das hat hervorragend geklappt. Es sind wohl jedenfalls sichtbar 14 Menschen im Einsatz gewesen rund um die Uhr. Und ich habe hervorragend mit ihnen zusammenarbeiten können. Es ist ja auch alles gut gegangen.
In Bonn spricht Rushdie mit Diplomaten des Auswärtigen Amts, Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und dem CDU-Abgeordneten Friedbert Pflüger. Der damalige SPD-Chef Björn Engholm sichert dem Autor die Unterstützung seiner Partei zu. Vor der Presse äußert Rushdie die Hoffnung, dass Deutschland eine wichtige Rolle bei der Lösung des Problems einnehmen wird.
Deutschland ist ohne Frage im Moment der Schlüssel für viele Punkte bei dieser Kampagne. Es gibt starke wirtschaftliche Beziehungen zum Iran. Das ist auf der einen Seite ein Problem. Allerdings andererseits, was immer Deutschland im Iran erreichen will, der Iran will sicherlich mehr von Deutschland erhalten.
Vier Tage dauert der Aufenthalt Salman Rushdies in Bonn. Von früh bis spät gibt er Interviews. Thea Bock schildert ihren persönlichen Eindruck von einem Mann, der seit fast 4 Jahren auf der Flucht ist.
Ich war wirklich erstaunt über seine Fröhlichkeit. Und ich glaube, dass diese Fröhlichkeit nicht gespielt war. Also ich habe ja nun fast Tag und Nacht 4 Tage lang mit ihm verbracht. So lange kann man keine Rolle spielen. Er war locker und ausgesprochen fröhlich. Und ich glaube, er hat es sehr, sehr genossen, auch nicht total versteckt hier in Deutschland zu sein. Ich habe dann ja auch sogar mit den Sicherheitskräften hingekriegt, dass er in einem öffentlichen Restaurant essen konnte. Zum Beispiel im Maritim hat er seine Pen-Freunde getroffen. Und einfach dort zu sitzen, wo auch andere Gäste sind, und zu essen, das hat er sichtbar genossen. Und ich habe mir nur immer selber die Frage gestellt, wenn ich nach so langer Zeit immer von einem Versteck ins andere flüchten muss, ob ich diese Haltung hätte. Und habe sie für mich verneint. Ich habe ihn also in der Weise eigentlich bewundert.
Eines Nachts träumte dem persischen Schreiber Salman, er schwebe über der Gestalt des Propheten bei seiner Höhle auf dem Mount Cone. Zuerst dachte Salman, dass dies bloß eine nostalgische Erinnerung an die alte Zeit in Jahiliya war. Aber dann fiel ihm auf, dass er im Traum die Position des Erzengels eingenommen hatte. Und in diesem Moment erinnerte er sich an den Vorfall mit den satanischen Versen so deutlich, als wäre er erst am Tag zuvor passiert. »Vielleicht hatte ich mich auch gar nicht als Gibril geträumt«, sagte Salman. »Vielleicht war ich der Satan.« Diese Überlegung brachte ihn auf eine diabolische Idee. Und er begann, jedes Mal, wenn er zu Füßen des Propheten saß und Vorschriften, Vorschriften, Vorschriften notierte, heimlich das eine oder andere zu verändern. Zuerst nur Kleinigkeiten. Wenn Mahound einen Vers zitierte, in dem Gott als der Allhörende, der Allwissende bezeichnet wurde, dann schrieb ich, der Allwissende, der Weise. Und jetzt pass auf, er bemerkte die Veränderungen nicht. Da habe ich doch tatsächlich das Buch geschrieben, oder umgeschrieben, wie auch immer, jedenfalls das Wort Gottes mit meiner eigenen profanen Sprache verunreinigt. Ich hatte mir das so vorgestellt. Als ich diese erste winzige Änderung vornahm, weise statt allhörend, wollte ich dem Propheten den Text vorlesen. Und er würde sagen, was ist los mit dir, Salman? Bist du schwerhörig? Und ich würde sagen, na sowas, das ist ja ein Ding. Kleiner Flüchtigkeitsfehler, wie konnte ich? Und würde die Stelle korrigieren. Aber es ist nicht passiert. Und jetzt schrieb ich die Offenbarung, und kein Mensch merkte etwas, und ich hatte nicht den Mut, es zuzugeben. Das nächste Mal habe ich etwas Größeres verändert. Er sagte Christen, und ich schrieb Juden. Das musste er merken, völlig undenkbar das nicht. Als ich ihm das Kapitel vorlas, nickte er und dankte mir höflich. Und ich ging mit Tränen in den Augen aus dem Zelt. Es gibt keine größere Verbitterung als die eines Mannes, der feststellt, dass er an ein Gespenst geglaubt hat.
Der Höhepunkt von Rushdies Reisediplomatie sind Gespräche mit dem britischen Premierminister John Major sowie dem amerikanischen Präsidenten Bill Clinton im November 1993. Dessen Vorgänger Bush hatte sich noch geweigert, mit dem Schriftsteller zusammenzutreffen. Einen Monat später empfängt der deutsche Außenminister Klaus Kinkel Rushdie in Bonn, zeigt sich mit ihm zusammen vor Journalisten. Für Klaus Leggevi ist dieser Akt ein wichtiges Signal.
Das ist ein Beweis dafür, dass die Rushdie-Affäre nicht so schlecht ausgegangen ist, wie es hätte sein können. Der schlimmste Fall wäre gewesen der Tod Rushdies, der ja immer noch nicht abgewendet ist, aber der unwahrscheinlicher geworden ist, sagen wir es so. Und dass Kinkel diese Position einnimmt, die erst in einer Phase von ihm eingenommen wurde, als das Risiko auch sehr viel geringer war, zeigt aber, dass der Druck der Verhältnisse selbst Kinkel zu diesem Kompromiss, würde ich mal sagen, gezwungen hat. Das zeigt, dass in der internationalen Politik unabhängige Kreise, Publizisten, Komitees doch auch eine Rolle spielen können. Das heißt, der Protest in Sachen Rushdie war eben wichtig. Es war eben wichtig, dass immer wieder deutlich gemacht wurde, dass man eine Gegenposition gegenüber der staatsterroristischen Politik des Iran eingenommen hat, wie auch eine Distanz gegenüber den zur Anpassung und Appeasement bereiten Regierungen immer aufrechterhalten hat.
Die Bestätigung, die Rushdie im vierten Jahr seiner Verfolgung von der Seite offizieller westlicher Politik erfährt, ändert nichts an der Gefahr, der er weiterhin ausgesetzt ist. Unbeirrt hält die iranische Führung auch 1993 an der Fatwa fest. Und es gibt die meisten Toten. Am 2. Juli setzt in der türkischen Stadt Sivas ein fanatisierter Mob ein Hotel in Brand, in dem ein Kulturkongress tagt. Ziel des Anschlags ist der türkische Schriftsteller Aziz Nisin, der die satanischen Verse ins Türkische übersetzt und Auszüge des in der Türkei verbotenen Romans in einer linken Tageszeitung veröffentlicht hat. Nisin wird leicht verletzt, doch 36 Menschen kommen in den Flammen um. Am 11. Oktober wird in Oslo der norwegische Verleger Nygaard von einem Unbekannten durch 3 Schüsse in den Rücken schwer verletzt. Nygaard, der Rushdies Roman in Norwegen veröffentlicht hatte, stand zu Beginn der Fatwa unter Polizeischutz. Dieser ist zur Zeit des Attentats längst aufgehoben.
Wer hat Schuld an alledem? Das Buch und sein Autor? Nicht wenige sind es inzwischen, die Salman Rushdie selbst dafür verantwortlich machen, dass, seitdem die satanischen Verse auf der Welt sind, 55 Menschen sterben mussten. Hat sich der Westen schuldig gemacht, weil er zu diplomatisch mit dem Terrorregime im Iran umging und die Verteidigung des Menschenrechts auf Meinungsäußerung den politischen und den wirtschaftlichen Interessen unterordnete? Und was ist mit den islamischen Staaten selbst? Kein Land außer Libyen hat die Fatwa des Ayatollah Khomeini offiziell unterstützt. Für die 90% der sunnitischen Muslimgemeinde soll das schiitische Dekret keine Gültigkeit haben. Doch keine einzige Führung eines islamischen Landes ist öffentlich für Rushdie eingetreten. Kein islamisches Staatsoberhaupt hat den Mordaufruf verurteilt, obwohl der Schaden, den Khomeini dem Ansehen des Islam in der Welt zugefügt hat, kaum zu ermessen ist. Auch hier ist es die Staatsräson, die eine Lösung des Konflikts bislang verhindert hat. Scheut der Westen vor Sanktionen zurück, weil die Wirtschaft Druck ausübt, so kuschen die islamischen Staaten vor ihren Fundamentalisten. In der Person Salman Rushdies bündelt sich ein Weltproblem, die Krise der Ideologien, die im Okzident politisch, im Orient religiös gefärbt ist. Dass ein Schriftsteller diese Krise zum Kochen bringt, ist bezeichnend. Dass man sein Buch im Umkehrschluss selbst für das Dilemma verantwortlich macht, dessen Symptom es doch nur ist, hat Tradition, die nicht nur im Fall Rushdie weiterhin anhält. Das internationale Pen-Zentrum hat für das Jahr 1993 750 Fälle von verfolgten Autoren in aller Welt aufgezählt. Allein vom vergangenen Juli bis November wurden 22 Morde an Schriftstellern registriert. Seit 1991 sind es mittlerweile mehr als 150 Getötete. Auch eine Fatwa ist erneut ausgesprochen worden. In Bangladesch riefen religiöse Extremisten zum Mord an der Dichterin Taslima Nasrin auf. Nicht nur Salman Rushdies Leben ist zerstört. Er selbst teilt, zynisch gesprochen, das Los aller Prominenten. Er wird nie wieder eine normale Existenz führen können, selbst wenn die Fatwa eines Tages erlischt. Irgendeinen Fanatiker gibt es immer, der das vollendet, was im Namen Gottes befohlen wurde. Oder einen Durchgedrehten, der ins Fernsehen will. Jeder Mensch, der an Freiheit, Toleranz und Menschenwürde glaubt, hofft, dass es nicht dazu kommt. Aber wäre es in diesem schlimmsten Fall nicht vielleicht wirklich so, wie der Schriftsteller selbst vermutet?
2 Tage lang werden sich alle aufregen. Und das war's dann.
Salman Rushdie erhält auf der Frankfurter Buchmesse den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Aus diesem Anlass hörten Sie eine Sendung aus dem Jahr 1999, in der Joachim Scholl auf die ersten 10 Jahre nach der Fatwa zurückblickte. Noch ein Tag im falschen Leben, wie alles begann. Morddrohung für Salman Rushdie. Es sprachen Marietta Bürger, Carsten Köln und Joachim Scholl. Ton Andreas Krause. Regie Bärbel Jarchow-Frey. Redaktion Ingrid Tourneau.